ARD.
Ich habe viel darüber gelernt, wie sich Angst bei mir selber, in welchen Deckmänteln das kommt, wie ich Angst schneller wahrnehmen kann, darauf reagieren kann. Ja, vor allem mit mir selber im Reinen zu sein und mit mir selber genug zu sein. Das habe ich gelernt auf dem Boot.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Wir erleben heute ein großes Abenteuer auf der blauen Couch mit der Hochseeseglerin und Vize-Olympiasiegerin Sanni Beuke. Hallo oder moin.
Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Ich sage einfach mal Servus.
Servus. Gebürtige Kielerin sind Sie ja, ne?
Genau.
Aber Sie haben jahrelange Bayern-Erfahrung. Also ich glaube, wir werden uns heute verstehen.
Das glaube ich auch.
Aber ist ja so, sagt man zu jeder Tageszeit, ne? Moin.
Moin kann man immer sagen,
immer.
Ja.
Auch nachts um 12.
Ja.
Ja, das wird abenteuerlich für uns beide heute, denn ich bin tatsächlich noch nie in meinem Leben auf dem Meer, auf einem Segelboot gewesen. Ich bin nur mal auf dem Starnberger See so ein bisschen rumgeschippert, so ja, bei 35 Grad, das war's schon. Vielleicht ist mal für alle, die noch nie in ihrem Leben diese Erfahrung gemacht haben, was ist denn die Faszination am Hochseesegeln?
Also wenn ich es ganz kurz zusammenfassen würde, wäre es der Begriff Freiheit. Mhm. Auf dem Meer hat man so eine unheimlich große Freiheit, weil, naja, einerseits der Horizont vor einem liegt, andererseits man häufig keinen Kontakt mehr hat zur Außenwelt. Man ist ja in einem anderen Element in dem Moment, wo man auf dem Wasser ist. Mhm. Und man hat Handys dabei, aber irgendwie braucht man die dort nicht mehr. Mhm. Und dieses Abhängigsein von der Natur, das Anpassen an die Natur, das gibt so ein sehr erdendes und für mich ein sehr freies Gefühl.
Das heißt, da daddelt man da auch nicht auf Instagram rum oder so, wenn man auf so einem Boot ist?
Nee. Da ist man wirklich so im echten Leben und nicht gefangen in der, ja, in der Welt und in den Dingen, die hier an Land immer so wichtig sind.
Sie haben uns Ihr neues Buch mitgebracht. Ein tolles Buch, Gegen den Wind, mein Traum von den Weltmeeren heißt das. Da schildern Sie Ihre Liebe zum Meer, zum Segelsport und es ist auch schon eine Autobiografie mit Anfang 30. Das ist ein bisschen lustig, ne?
Ja, ja, muss ich auch selber drüber lachen, ja. Weil ich wollte eigentlich gar nicht, dass es eine Autobiografie wird, ist jetzt aber im Endeffekt geworden, aber da kommen wir ja gleich vielleicht noch dazu.
Aber es ist ja Teil 1 erstmal. Ich denke mal, da folgt noch viel, denn Ihr großer Traum und Ihr nächstes, wie ich finde, ganz schön krasses Ziel ist die sogenannte Vendée Globe. Spreche ich das richtig aus?
Ja.
Vendée Globe, das ist das härteste Segelrennen der Welt. Da möchten Sie als erste deutsche Frau mitmachen. Vielleicht erklären Sie uns mal kurz, was das für ein Rennen ist.
Ja, die Vendée Globe startet alle 4 Jahre und sie geht einmal um den Erdball rum. Man ist alleine auf dem Schiff und die Regatta ist nonstop. Das heißt, man darf nirgendwo anhalten, um ja irgendwelche Reparaturen an Land zu erledigen oder sonstiges. Also man muss immer auf dem Wasser bleiben. Man ist alleine über ungefähr 2,5 Monate. Und ich brauche ja wahrscheinlich gar nicht mehr zu erklären, was daran Anstrengende und Extreme ist.
Das heißt, wenn dann am Boot zum Beispiel was kaputt geht, das müssen Sie auch selber machen?
Genau, das muss man selber machen. Entweder während das Boot fährt oder man findet vielleicht irgendwo Abdeckung von einer Insel und erledigt die Reparaturen dann. Aber man muss sehr, sehr, sehr kreativ sein, um Lösungen zu finden, um sich immer wieder weiter zu motivieren, weiterzumachen, um dann wirklich nach 2,5 Monaten es zu schaffen, ins Ziel zu fahren. Also weil man muss sagen, die 30-40% der Teilnehmer, die scheitern daran, logischerweise, dass sie nicht ankommen, weil das Material bricht, weil sie es selber nicht aushalten. Es ist eine riesen menschliche Herausforderung fürs Material und für die Psyche.
Dieses Alleinsein, einfach völlig auf sich gestellt sein. Ne? Also Sie haben da ja auch schon Erfahrungen gesammelt. Wie gehen Sie denn damit um? Also fangen Sie an, Selbstgespräche zu führen oder was macht man da?
Ja, also der Punkt des Alleinseins ist natürlich ein Riesenthema im Offshore-Segeln, im Hochseesegeln. Und da arbeite ich sehr bewusst dran. Ich habe sehr viel über mich selber gelernt, seitdem ich alleine segel, weil ich ja die Einzige bin, mit der ich dann kommunizieren kann. In dem Format, in dem ich gerade segel, ist es zum Beispiel auch so, dass ich gar kein Handy dabei haben darf, also wirklich gar keinen Kontakt zur Außenwelt habe. Das heißt, Selbstgespräche, habe ich mittlerweile gelernt, sind gut. Selbstgespräche sind richtig gesund und richtig wichtig. Ich habe viel darüber gelernt, wie sich Angst bei mir selber, in welchen Deckmänteln das kommt, wie ich Angst schneller wahrnehmen kann, darauf reagieren kann und ja, vor allem mit mir selber im Reinen zu sein und mit mir selber genug zu sein. Das habe ich gelernt auf dem Boot bisher.
Da lernt man sich echt gut kennen, ne? In so einer Situation. Ja. Sie haben gerade gesagt, kein Handy, kein Kontakt zur Außenwelt. Was macht man dann in einem Notfall?
Man hat das Funkgerät, um Hilfe zu holen oder auch andere satellitengesteuerte Systeme, mit denen man Hilfe holt. Und das Handy, das hat man dabei, um, weiß ich nicht, Musik zu hören, sich Fotos anzugucken, wenn man die Zeit dazu hat. Aber die SIM-Karte ist rausgelegt und im Notfall könnte man diese SIM-Karte einlegen, dann würde man aber Strafpunkte bekommen.
Auf so einem Boot muss ja immer jemand aufpassen. Was macht man denn da mit dem Schlafen? Wie regelt man das, wenn man ganz alleine ist?
Ja, also die Komponente Einsamkeit und Schlafentzug, das sind so sehr wichtige,
klingt echt nach
schwierige Komponenten. Ich bin allein auf dem Boot, bin logischerweise für alles selber verantwortlich und wenn ich schlafen möchte, dann sind das natürlich keine langen Schlafsequenzen, die ich mir nehme, sondern es sind immer nur so 20 Minuten am Stück maximal und in der Zeit steuert der Autopilot das Schiff. Aber ich muss natürlich sicher gehen, dass vor mir kein Fischer ist, kein navigatorisches Hindernis, auch in den nächsten 20 Minuten keine taktische Entscheidung voraussteht. Das heißt, diesen Schlafmoment auszuwählen, ist unheimlich kritisch in der Taktik und dann auch noch zu gucken, dass man auf genug Schlaf kommt. Also so ein Mittel bekomme ich 4 Stunden am Tag, also pro 24 Stunden und dann immer nur diese 20 Minuten am Stück, weil das die Zeit ist, bevor ich noch nicht in die Tiefschlafphase gefallen bin.
Das also heißt, Sie stellen sich immer einen Wecker auf 20 Minuten, wenn Sie sich hinlegen?
An Land nicht, aber auf dem Wasser,
das hoffe ich, dass Sie an Land mal durchschlafen. Oh Gott, das wäre ja schlimm.
Nee, also Sie lachen jetzt, aber es ist wirklich unangenehm. Nach 25, 30 Minuten aufzuwachen ist viel schwerer als nach 18, 19 Minuten. Ja, also das findet man ja irgendwann dann über sich selber raus, wo die Grenze liegt, dass man in die nächste Schlafphase rutscht und man möchte nicht so komplett neben sich aufwachen, weil häufig ist es so, ich wache auf und muss sofort wieder draußen Manöver machen und muss einsatzbereit sein.
Aber haben Sie das geübt an Land, dieses Etappenschlafen?
Das kann man nicht.
Kann man nicht.
Das kann man nicht, weil dieses Level an Verantwortung, an Adrenalin, aber vor allem an Verantwortung, das habe ich ja hier an Land gar nicht. Da bin ich ja sicher, da muss ich gar nicht so auf der Hut sein.
Kann man einfach 24, nicht vergleichen, ne, miteinander.
Deswegen Müdigkeit fühlt sich auf dem Wasser für mich ganz anders an als hier an Land.
Sie haben ja im Offshore-Segeln schon einige Erfahrungen sammeln können, auch beim Ocean Race letztes Jahr zum Beispiel. Da haben Sie unter anderem die heftigste Nacht Ihres Lebens durchlebt, schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Da reden wir natürlich auch noch drüber. Aber erst wollen wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Liebe Sani, deswegen auch für Sie natürlich ein Lebenslauf. Den kriegt jeder Gast von uns. Und ich darf Sie bitten, den mal vorzulesen.
Ich heiße Sani Beuke und habe große Träume. Meine Leidenschaft ist das Segeln auf den Weltmeeren. Geprägt haben mich die Segeltouren als Kind, ein besonderes Buch, der schwierige Weg zur Olympiamedaille und meine Erlebnisse auf hoher See. Durch meine Sportkarriere habe ich Vertrauen gelernt, aber auch, dass man auf sich achten muss. Mittlerweile habe ich eine dicke Elefantenhaut und gehe meinen Weg. Meine Sehnsucht nach Abenteuer ist größer als der Wunsch nach einem weichen Bett. Ich will als erste deutsche Frau an der Vendée Globe teilnehmen und allein um die Welt segeln. Mit This Race is Female will ich zeigen, dass auch wir Frauen Abenteuer können. Mein Mantra, einfach machen.
Ja, super. Ja, passt das?
Ja. Sehr schön, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ne?
Sie sind ja in Kiel geboren, in Sailing City 91 und in Strande aufgewachsen. Das ist ein kleiner Ort, 15 Kilometer nördlich von Kiel. Ich habe mir das mal angeschaut im Netz, ist ja wie im Bilderbuch, ne? So mit Leuchtturm, Steilküste, Strandpromenade und Fischersteg und so. Was ist denn das für eine Kindheit, wenn man so aufwächst, so nah am Meer im Norden?
Ja, ich hatte einfach unheimlich Glück mit dem, wie ich aufgewachsen bin. Also einerseits mit diesem Ort Strande, der, wie der Name schon sagt, direkt am Strand liegt und einen Hafen hat. Und ich habe mir jeden Nachmittag mein Rad genommen und bin am Hafen rumgewandert und habe mir die Boote angeguckt. Und natürlich dann auch mit dem, dass meine Eltern mich schon früh mit aufs Boot genommen haben und wir jedes Wochenende nach Dänemark gesegelt sind mit der ganzen Familie und unseren kleinen Mikrokosmos auf diesem Schiff hatten. Und witzigerweise habe ich damals als Kind immer die Wochenenden Ferien genannt. Und so hat es sich auch für mich angefühlt. Also für mich hat sich jedes Wochenende wie eine richtige Auszeit angefühlt. Und ja, es war wirklich genauso idyllisch, wie es auch klingt.
Das heißt, wenn wir in Bayern in die Berge gehen zum Wandern, dann seid ihr mit eurer Familie aufs Boot gegangen, gesegelt. Mama, Papa Kapitäne gewesen, ne? Oder sind Kapitäne?
Ja, in der Familie dann schon, ja, nicht beruflich.
Ja, aber ja, in der Familie, genau. Genau. Die Familienkapitäne. Ja. Das heißt, Segeln ging schon ganz früh los. Was haben Sie denn da als Kind schon gelernt von dieser Berührung mit der Natur, von diesem Draußensein auf dem Boot?
Total viel habe ich gelernt, vor allem von der Natur. Mhm. Also was mir als erstes einfällt, ist, dass wenn wir viel Wind hatten und mein Vater sich das Ölzeug, das ist die Wetterbekleidung für viel Wind, angezogen hat, dann wusste ich auch automatisch, so jetzt muss ich Ruhe geben und jetzt ist Papa der Kapitän und der Chef. Also die Natur hat es sehr, sehr unterbewusst geregelt, dass ich wusste, wann ich Terz machen konnte, wann ich meinen Eltern auf der Nase herumtanzen konnte, aber auch wenn ich wusste, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Und diese Abfolge von gutem Wetter und schlechtem Wetter und von stürmischen Zeiten, aber auch Flautenzeiten, so diese Zuversicht, dass auf gut immer schlecht folgt und von schlecht auch immer auf gut folgt, das habe ich so als inneren Kompass, würde ich sagen, in mir aufgesogen und diese Zuversicht. Und einen dritten Aspekt, den ich auf jeden Fall gelernt habe, ist das Haushalten mit Ressourcen. Wenn man auf dem Boot unterwegs ist, dann hat man nur eine bestimmte Menge an Wasser dabei, eine bestimmte Menge an Essen. Und es hat mich sehr, sehr, sehr bewusst gemacht mit dem, wie viel ich verbrauche, wie viel Müll ich produziere und über ja dieses Bewusstmachen in diesem kleinen Mini-Kosmos-Boot. Das hat mich total.
Da sollte man jedes Kind draufsetzen auf so ein Boot. Das ist die perfekte Erziehung.
Es ist
was Sie da mitgenommen
so
haben, ne? Ist toll.
Ja, also die Natur in so einem Boot, das bringt einem so natürlich so viele Attribute und ja, Weisheiten bei.
Ja, ja, das ist beeindruckend. Sie sind ja dann mit 16 vom rauen Meer im Norden ans Bayerische Meer gezogen, an den schönen Chiemsee, ins Sportinternat. Warum denn?
Also, da muss ich jetzt einmal ausholen. Als ich 14 war, habe ich ein Interview über Tina Lutz gelesen. Und das war damals und ist auch immer noch eine der besten Seglerinnen der Welt. Und ich war total fasziniert von ihr. Und Tina kommt aus Bergen, beziehungsweise Holzhausen am Chiemsee. Und um mit ihr dann besser trainieren zu können, um ja meinen Alltag mit ihr besser als Seglerin gestalten zu können, bin ich dann an Chiemsee gezogen.
Also das war Chiemsee, die Aussprache. Ja. Mensch, fast perfekt.
Fast,
also das war schon Ihre Segelpartnerin, zu der Sie dann gezogen sind, damit Sie beide Ihren Sport einfach auch betreiben konnten.
Genau.
War es denn ein großer Kulturschock?
Ja, schon auf jeden Fall. Also ich kenne alle Vorurteile zu uns Norddeutschen. Ich probiere auch gar nicht mehr mein Bayerisch hier auszupacken, das wird mich nur blamieren. Ja, auf jeden Fall war es ein Kulturschock, aber ich bin auch unheimlich dankbar, weil wir hatten super Trainingsbedingungen. Der Gardasee liegt ja fast um die Ecke und wir hatten super Fitnesstraining, super Trainingslager am Gardasee und diese Phase mit Tina hat mir wirklich richtig viel Zuversicht gegeben, dass ich Leistungssport machen könnte im Segeln und die Eltern haben uns so gefördert und das war auf jeden Fall der richtige Schritt, nach Bayern zu gehen.
Also Sie kommen ja aus einem eher konservativen Elternhaus, da ist jetzt keiner Sportler oder Künstler oder sonst was. Die haben aber von Anfang an gesagt, wir unterstützen dich in deinen Bestrebungen, Profisportlerin zu werden.
Jein. Meine Eltern sind schon sehr auf Sicherheit bedacht und Sportler zu werden, Sportlerin zu werden, ist auf jeden Fall kein sicherer Beruf, weil es ja diesen Berufszweig häufig noch gar nicht so richtig gibt. Man muss da kreativen Weg für finden. Und sie haben aber, glaube ich, schon relativ früh gemerkt, dass ich einen sehr starken Willen habe und dass, wenn ich mir was vornehme, dass ich das aber auch sehr, sehr konsequent durchziehe. Das heißt, ich musste sie erst dahin erziehen, dass sie das ohne Widerrede unterstützen. Aber ich glaube, wenn ich ihnen Gefallen getan hätte, hätte ich lieber einen normaleren Beruf, einen normaleren Weg.
Das ist ja sicherlich auch, bevor man jetzt dann Profisportlerin ist mit Sponsoren, wie sie heute dastehen, ist es ja am Anfang auch eine Geldfrage wahrscheinlich, ne? Ob man das so durchziehen kann. Das heißt, da haben auch ihre Eltern sie erstmal unterstützt.
Ja, wir hatten zum Glück, waren wir von Anfang an ganz gut im Segeln und waren sehr schnell in Fördersystemen drin. Also
sehr gut.
Durch den Deutschen Seglerverband, durch den Bayerischen Seglerverband. Und das stimmt natürlich am Anfang, ganz am Anfang mussten die Eltern die Startfinanzierung mit unterstützen, aber zum Glück konnten wir alles zurückzahlen. Mhm. Natürlich nicht die Zeit, die da reingeflossen ist. Ja. Und das Engagement, aber wenigstens konnten wir uns finanziell auslösen.
Wir haben ja gerade im Lebenslauf gehört, dass es da ein Buch gab, das sie auch sehr inspiriert, beeindruckt und motiviert hat, dass der Weltumseglerin Ellen MacArthur, die hat die Sehnsucht nach Abenteuern geweckt in ihnen. Was fasziniert sie denn so an ihr?
MacArthur hat ja dieses Buch geschrieben, was ich mit ungefähr 12 Jahren gelesen habe. Und nachdem habe ich mich getraut zu träumen und zu sehen, oh, ich könnte Hochseeseglerin werden. Das war das erste Mal, dass ich so eine Perspektive hatte. Und warum das war, ist das, weil sie von ganz genau ihren Weg beschrieben hat. Und sie war am Anfang keine Superseglerin. Der wurde auch nichts geschenkt. Mhm. Sie beschreibt, wie sie ihr Essensgeld für die Schule zur Seite legt und sich mit diesem gesparten Geld ihr allererstes kleines Schiff kauft. Und aus diesem kleinen Schiff wird ein größeres Schiff. Und ja, dieser Weg ist so nachvollziehbar und so greifbar. Und in dem Moment habe ich mir halt erlaubt, auch zu träumen.
Aber da sieht man mal, wie wichtig so Role Models, Vorbilder sind, oder? Gerade für junge Mädchen.
Ja. Enorm. Ich finde es auch immer schwierig zu sagen, ich bin ein Vorbild. Ja, wann darf man sich selber als Vorbild bezeichnen? Aber ich finde, die wichtigste Aufgabe von Sport ist es, Motivation zu kreieren. Das war auch eine der Motivationen für mich, das Buch zu schreiben, weil ja, es ist toll, sportlichen Erfolg zu haben, aber was hast du am Ende für einen Mehrwert oder für eine Legacy geschaffen? Dieses Kreieren von Motivation, dieses Teilen von Geschichten, des Wiederaufstehens, des niemals Aufgebens, das ist für mich unheimlich wichtig. Und ohne Ellen MacArthur hätte ich ja auch wahrscheinlich mich nicht getraut zu träumen.
Und Sie sind das jetzt für viele junge Seglerinnen wahrscheinlich, ne?
Ja, ich hoffe sehr.
Das ist ein schöner Gedanke auf alle Fälle.
Ich bekomme das Feedback und das motiviert mich total weiterzumachen. Mhm, ja.
Sie sind ja dann 15 Jahre lang mit Tina Lutz gesegelt, haben alles abgeräumt in den Anfangsjahren, waren wirklich sehr erfolgreich bei den Regatten, haben Sie ja schon gesagt. Ne? Was braucht denn es denn zwischen zwei Menschen, dass man da so gut zusammen funktioniert in so einem anspruchsvollen Sport wie Segeln, wo man ja sehr viele, sage ich mal, Talente braucht, sehr viele Charakterzüge braucht, um da zusammenzukommen und auch noch so erfolgreich zu sein. Was braucht es da?
Also unter vielen Faktoren, die man natürlich braucht, wie zum Beispiel Kompetenz, Durchhaltevermögen und so weiter und so fort. Wenn es eine Sache gibt, die uns beide zusammengeschweißt hat über 15 Jahre, war, dass wir beide das gleiche Ziel hatten und beide verrückt genug waren, 13 Jahre an diesem Ziel festzuhalten, bis wir nach 13 Jahren wussten, wir haben es zu Olympia geschafft. Und ja, wirklich diese Visualisierung, die bei uns beiden gleich gewesen sein muss. Und auch dieses, dass wir alles dem unterordnen würden. Mhm. Ich glaube, wenn man das gleiche Ziel hat, kann man alles schaffen.
Und war das auch so, dass eine von euch so mehr die Abenteuerlustige war und die andere eher mal ein bisschen die Bremse reingehauen hat? Und gesagt, warte mal ein bisschen ab. Sei mal nicht so wild.
Dreimal dürfen Sie raten, wer die Abenteuerlustige war.
Ich kann es mir denken. War schon so, oder?
Nein, wir haben uns super cool ergänzt. Das findet man natürlich dann auch irgendwie nach Jahren dann irgendwann raus, dass man unterschiedlich ist. Und ich war immer diejenige, die geglänzt hat in Situationen, wo was schiefgegangen ist.
Weil sie kreative Lösungen
hatten.
Genau,
weil ich kreativ und innovative Lösungen, dass ich liebe, das eine Lösung zu finden, zu improvisieren, das liegt mir und finde ich auch irgendwie spannend. Und Tina war immer oder ist auch immer noch unheimlich gut da drin, vorausschauend zu denken. Tatsächlich auch ein gewisser Pessimismus ist ja super, um zu wissen, worauf muss ich noch achten. Das heißt, sie war immer so mehr der Kopf unserer Kampagne und ich dann die Weiterdenkerin oder die Träumerin und die Enthusiastische. Das ist jetzt sehr verstereotypisiert, also das mischt sich ja auch irgendwo und manchmal
man ist ja
man
immer
auch
jeder
Rollen.
Anteil, aber ja, verstehe
aber
schon.
Aber was halt total besonders war, ist, dass wir jeder unseren Charakter ausleben konnten und dass das dann gut zusammengepasst hat. Also sie fühlt sich wohl in einem sehr geborgenen, sehr, sehr kontrollierten Umfeld und hat dann sozusagen diese Aufgaben genommen, die dieses Umfeld brauchen. Und andersrum ich durfte halt dann rausgehen und Abenteuer erleben und gucken, wo wir uns noch hin entwickeln können. Und das war total Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten.
Ja,
so lange.
Ergänzt sich doch perfekt.
Ja.
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie als Kind früh schon auf dem Boot bei Ihren Eltern gelernt haben, dass auf gut, schlecht, gutes Wetter, schlechtes Wetter, gutes Wetter, auf und ab. Und das Jahr 2011, da haben Sie einen ganz schönen Dämpfer verpasst bekommen. Das war so ein kleiner Wendepunkt in Ihrer Karriere. Bei der WM in Perth, da wollten Sie Ihr Ticket für die Olympischen Spiele in London lösen. Und das haben Ihnen Ihre damaligen Konkurrentinnen Katrin Kadelbach und Rike Belcher leider ganz schön vermasselt. Also ich habe das in dem Buch gelesen, das klingt wirklich wie ein Krimi. Da geht es um Match Race Taktik. Das müssen Sie jetzt natürlich dem Laien mal erklären. Was ist da vorgefallen?
Wie viel Zeit haben wir?
Machen wir es doch in der Kurzversion. Also
ja, es ist tatsächlich eines der komplexesten Themen im Segelsport. Ich probiere es jetzt ganz einfach zu beantworten. Also wir waren bei der letzten Olympia-Qualifikation für London 2012. Und wenn man es mit einem Sprintsport vergleichen würde, wäre es ungefähr so, als hätten unsere Konkurrentinnen uns am Trikot festgehalten, uns damit gebremst beim Laufen. Und dieses Ergebnis von uns hat dann trotzdem gezählt, aber es war erlaubt, dass wir uns am Trikot festgehalten haben. Mhm. Also die Segler, die jetzt zuhören werden, sagen, es ist wirklich ein sehr komplexes Feld. Mhm. Nichtsdestotrotz, wir fanden es total unfair, auch wenn die Regeln das erlaubt haben.
Mhm. Also es ist das gezielte Attackieren und Ausbremsen eines Konkurrenten, ne?
Genau, und das war genau in diesem Moment, als die Quali war, erlaubt. Mhm. Und wir sind halt dann leider Opfer dieser Situation geworden und wollten aber dann in der Konsequenz erreichen, dass sowas nie wieder passiert. Also, dass nie wieder in den Regeln erlaubt ist, dass das bloße Ausbremsen von einem Konkurrenten dazu führt, dass man zu den Olympischen Spielen fährt. Was war halt unheimlich bitter, weil wir wären das jüngste deutsche Team gewesen, was jemals zu den Spielen gekommen wäre. Wir hatten super gute Chancen. Und dieses, neben dem, dass es natürlich für uns sportlich eine Tragödie war, hat das auch danach wirklich einträchtig meinen Wertekompass und mein Vertrauen in den Sport komplett zerstört.
Wie haben Sie sich da wieder rausgeholt?
Das hat ewig gedauert.
Jahre.
Bis ich verstanden habe, dass meine ganze Demotivation eigentlich nur von diesem Vertrauensverlust in das Wertesystem, in dieses Wertesystem.
Man fragt sich als Laie auch, warum ist denn sowas erlaubt? Also es erlaubt, aber es gehört sich nicht. So kann man es sagen, oder?
Es ist jetzt auch nicht mehr erlaubt.
Ah, okay.
Es war einfach so eine vorübergehende Regelung, die umgeändert worden ist und jetzt mittlerweile wurde es auch wieder verboten. Mhm. Es war jetzt für 8 Jahre zwischendurch mal erlaubt. Es hat ewig gedauert. Ich habe dann tatsächlich komplett die Orientierung verloren, habe zwischendurch als Skilehrerin gearbeitet, habe in einem Hotel gekellnert.
Segeln war komplett tabu in der Zeit.
Total. Ich habe wirklich mich gar nicht mehr oben auf dem Treppchen gesehen, weil ich wusste ja, ich kann so viel reingeben, wie ich will. Mir kann das alles weggenommen werden.
Wie traurig, oder?
Total. Ich würde mich total gerne manchmal nochmal schütteln, weil das waren eigentlich im Endeffekt, was war ich? Ich war 20, 23 und hatte komplett die Orientierung verloren. Heute in der Retro-Perspektive war es eine super wichtige Zeit, weil ich durch das Arbeiten im Fitnessstudio oder auch wirklich auch gemerkt habe, wie wunderbar es ist, so eine Leidenschaft für eine Sache zu haben, was für ein wunderbares Glück das ist, dass ich entdeckt habe, was mir liegt und das auch noch die Chance habe, das auszuüben und habe danach mit so viel mehr Dankbarkeit meinen Sport betrieben. Das mit dem Vertrauen hat ewig gedauert, aber peu à peu am Ende
zum
ist ja alles
Glück
gut
sind
ausgegangen.
Sie zurückgekehrt mit.
Ja.
Und mit Ihrer Partnerin haben Sie dann auch weitergemacht mit der Tina und haben es dann ja auch geschafft bei der Kieler Woche die Olympia-Qualifikation und hoffentlich ordentlich gefeiert.
Das war die beste Party ever.
Was haben Sie da gemacht?
Oh, also ich bin ja aus Kiel und diese letzte Olympia-Qualifikation war in diesem Fall bei der Kieler Woche. Mhm. Und meine Familie hat ein Schiff im Hafen liegen und es durfte ja nichts gefeiert werden. Das heißt, wir haben unsere eigene Feier auf dem Boot gemacht und wir haben dort
gefeiert, weil Corona da noch
genau,
war.
Genau, das war
verstehe.
Das Corona-Jahr, Entschuldigung. Ja. Und wir haben diese gesamte Kieler Woche imitiert auf dem Boot. Ich erkläre es ganz einfach. Es gab immer einen Crepe-Stand, den haben wir geliebt. Das heißt, wir haben Crepe-Eisen auf dem Boot etabliert und das Bierzelt, das wurde auch, also jeder Teil, der normalerweise für uns für die Kieler Woche stand, so Stände, die wir gerne besucht haben, das wurde dann alles auf dem Boot nachgemacht.
Ein Mikrokosmos.
Für uns. Genau, da ist er wieder, der Mikrokosmos. Und die ganze Family war da, also Tinas Familie, meine Familie. Und ja, das war natürlich in Corona-Zeit, war ja alles, was über 5, 6 Leute war, da Zusammenkunft, war ja so eine Freude. Mhm. Und das mit denen zusammen zu feiern, war mega. weil ja die Olympischen Spiele selber fanden ja auch fast in Quarantäne statt. Mhm. Das heißt also, dieser Moment in Kiel, das Olympiaticket zu lösen, war ganz besonders.
Schön, schön. Dann sind Sie zu den Corona-Spielen gefahren, ja, nach Tokio 2020 war das, und haben mit Tina Lutz tatsächlich die Silbermedaille geholt. Mhm. Was war denn das für ein Moment?
Ja, das war wirklich der Wahnsinn, weil es hat so lange gedauert.
Mhm. Jahrelang hingearbeitet, ne?
Wirklich, es hat ja 15 Jahre lang gedauert. Und dann, wir dachten immer, dass irgendwas gegen uns wirkt. Also erst mit dieser Olympia-Quali, die nicht geklappt hat, die wir gerade schon besprochen haben. Dann mit einem Fuß, den ich mir gebrochen habe, kurz vor einer Quali. Dann mit Corona, und wir wussten ewig nicht, ob die Spiele wirklich stattfinden. Und ich dachte immer, irgendwas will da oben, dass wir das nicht schaffen. Mhm. Und ich habe noch tatsächlich, ich habe gebetet vor dem letzten Rennen, meinte, oh, wenn da oben irgendetwas möchte, dass ich jetzt eine Medaille gewinne, damit ich weiterhin Seglerin sein kann, dann wirkt bitte, dann helft. Mhm. Und dann hat das wirklich geholfen. Also es war Wahnsinn. Und diesen Moment, aber muss ich gestehen, hatte ich alles und nichts in mir drin. Also ich habe gar nicht so viel nachdenken können. Das war einfach nur, ich war sehr in dem Moment. Mhm. Aber es fühlt sich anders an, als ich dachte.
Mhm. Weint man da?
Ich dachte, ich würde sofort weinen. Weil ich bin der emotionalste Mensch der Welt. In dem Moment war ich so klar. Also in dem Moment war irgendwie alles und nichts in meinem Kopf. Mhm. Ich glaube, der Weg war fast ein bisschen zu lang. Ich hatte, glaube ich, fast gar keine Tränen mehr. Ich hätte mir gewünscht, dass ich eine von diesen Sportlerinnen bin, die dann weint. Und ich war einfach richtig ausgelaugt in dem Moment.
Ich glaube, das ist ja auch so eine Form von Fassungslosigkeit vielleicht ein bisschen, dass es jetzt wirklich passiert ist, der einen da ergreift. Ist es so lustig, weil ich entdecke jetzt gerade Parallelen zur Geburt meiner Tochter, weil da habe ich auch gedacht, wenn mir dann das Baby so auf den Bauch gelegt, da werde ich weinen und so weiter. Und ich habe mein Baby angeschaut und habe mir nur gedacht, das fühlt sich an, als wäre eine Giraffe im Raum. Also diese Mutterliebe-Explosion, die kam viel später, so 5-6 Stunden später habe ich sie dann angeschaut, und dann ging's los mit Geheule und so weiter. Ja. Aber in dem Moment, wie man es so kennt aus dem Film, da konnte ich das gar nicht so fühlen. Dachte, okay, da ist jetzt ein neuer Mensch. Vielleicht war das ähnlich, dass man in so einer Art Starre ist und das gar nicht so richtig checkt in dem Moment, ne?
Also man hat ja diese ganzen starren Routinen vorher, ja. Also jeder Tag, man hat ja schon jeden Tag visualisiert vorher, was passiert wird. Und ich hatte diesen Tag schon so oft gesehen, dass in dem Moment war ich noch so in diesem Performance-Modus, in dem, wie bin ich als Sportlerin, dass ich die Emotionen brauchten tatsächlich sehr lange, bis ich die zulassen konnte. Und das ist ja auch so ähnlich wie mit so einem,
so ähnlich
mit so einer Geburt.
Witzig. Gab es denn dann diesen Moment, wo Sie dann auch mal da saßen und ein bisschen auf Ihre Medaille geweint haben?
Geweint. Also der besonderste Moment für mich war, als ich dann im Hotelzimmer lag an dem Abend selber und das allererste Selfie mit mir und dieser Medaille gemacht habe und ich zum ersten Mal wusste, boah, du gehörst jetzt mir. Ja, genau. Ja, ich bin ja ein bisschen verrückt oder ein bisschen anders leider. Ich hatte ja, das steht auch im Buch drin, in dem Moment, wo ich die Medaille gewonnen habe, gleich den Plan, was mache ich als nächstes, oder hatte ja schon eine relativ genaue Vorstellung von dem, wie es jetzt weitergehen soll. Das heißt, dieser Moment, dass ich weinend vor Dankbarkeit zu Hause sitze, den habe ich gar nicht so richtig zugelassen, weil ich mich gleich ins nächste Abenteuer in dieses Hochseesegeln gestürzt habe, wo ich schon so lange so Lust drauf hatte, das endlich anzufangen.
Da wollte ich Sie gerade drauf ansprechen, weil das ist ja schon ein bisschen verrückt. Ne? Sie sind auf Ihrem Karrierehöhepunkt und sagen so, und jetzt mal Schluss, jetzt mal ganz anders. Jetzt ein kleiner, ich sage mal, akustischer Erklärkasten für Segelleien. Was ist denn jetzt der Unterschied zum Hochseesegeln?
Also olympisches Segeln kann man ein bisschen mit Formel 1 vergleichen. Also es geht schnell und immer um einen bestimmten Kurs herum. Mhm. Und dann ist das Hochseesegeln vielleicht so ein Format wie Rallye Dakar. Also es geht auch um Autos irgendwo. Und auch
Offroad.
Genau. Aber es ist Offroad und die Strecke dahin kann man selber bestimmen. Und es geht über längere Distanzen und zwischendurch muss man Hindernisse überstehen. Das ist so der beste Vergleich, Formel 1 versus Offroad oder Rallye Dakar, sowas.
Und auch dafür braucht man ja eine sehr teure Ausrüstung, nehme ich an. Das sind ja auch andere Boote, oder? Wahrscheinlich dann?
Ja.
Das komplett sieht anders,
ganz
alles
aus.
Okay, das heißt, das machen Sie alles über Sponsoren mittlerweile.
Genau, also ich brauche natürlich Sponsoren, um mein Leben zu finanzieren, und ich mache im Gegenzug für die Marketing. Also Segeln ist ein wunderbarer Sport, der so tolle Attribute verkörpert. Umwelt, Schutz, Sustainability, Windenergie, das passt einfach perfekt. Ja. Deswegen habe ich auch einen Partner aus der Windenergiebranche bei WAE. Und im Gegenzug, ja, ich liefere sozusagen ganz tolles, starkes Bildmaterial und Keynotes und die unterstützen mein Segeln.
Was für ein guter Deal.
Ja, oder?
Ja, voll. Ich freue mich auch, dass Sie davon leben können. Sie sind die einzige deutsche Profiseglerin, oder?
Ja, ich bin davon die einzige Frau. Ja.
Wow, toll. Sie sind ja nach Frankreich in die Bretagne gezogen fürs Hochseesegeln. Das war doch schon auch eine ganz schöne Umstellung dann, oder? Jahrelang mit einer Partnerin zu segeln und dann plötzlich dieses jeder kämpft für sich allein. Wie haben Sie das empfunden?
Ja, also der Schritt nach Frankreich zu gehen und das so kurz nach den Spielen, das war dann 4 Monate später, das war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, den ich mir auch nicht so schwer vorgestellt habe. Also erstmal, was anders war die Sprache, also Französisch.
Sprachen Sie Französisch?
Ah, bedingt. Ich dachte, ich lerne es vor Ort. So learning by doing.
Das ist immer so schnell, ne? Diese Franzosen.
Das sind immer so schnell, ja. Und die Kultur ist dann auch einfach anders. Also im Hochseesegeln hat man mit sehr viel introvertierten Typen zu tun.
Und auch Männern,
Typen,
oder?
Wirklich, ja. Und die gar nicht so viel reden. Und das habe ich gar nicht bedacht vorher. Aber natürlich, die Sportart, man ist allein auf dem Boot. Natürlich sieht man da jetzt nicht hat man da nicht die Quasselstrippen um sich herum. Das heißt, mit der Sprache hat das jetzt erstmal länger gedauert, als ich dachte. Dann musste ich mich daran gewöhnen, dass Tina nicht mehr in der Nähe ist. Und das war auch schwerer, als ich dachte. Das heißt, ich musste alle die Aufgaben übernehmen, die vorher Tina für mich gemacht hat. Und dann musste ich eine komplett neue Sportart lernen, von der ich vorher dachte, dass ich Segeln und Segeln sich gleicher sein würden. Aber ich habe dann rausgefunden, dass ich fürs Hochseesegeln so viele Eigenschaften dazulernen muss, von denen ich gar keine Ahnung hatte. Und die Sponsorensuche, also weil der Finanzbedarf einfach nochmal so viel höher ist als im olympischen Segeln. Das heißt, es war so eine große Palette an Aufgaben, die dann auf mich zugeprasselt ist, aber es hat alles geklappt und jetzt heute kann ich hier sitzen und kann sagen, dass ich die erste deutsche Hochseeseglerin bin. Das ist schon gut.
Sie haben ja auch schon bei einigen Hochseeregatten mitgemacht mittlerweile. Letztes Jahr zum Beispiel beim Ocean Race. Da ging es dann mit 4 Männern in 7 Etappen um die Welt. Das sind 59.000 Kilometer auf hoher See. Zusammen mit den besten Offshore-Seglern Frankreichs. Welche Herausforderungen muss man denn da meistern? Also für mich klingt das höllisch.
Ja, ich muss jetzt gerade schon lachen. Die besten Hochseesegler Frankreichs. Die größte Herausforderung war wieder das Französisch tatsächlich.
Echt?
Ja, das ist total irre. Hätte ich auch vorher nicht gedacht. Die Sprache und die mit da einhergehende Kultur ist einfach so entscheidend.
Aber ist es nicht so, dass in internationalen Teams Englisch gesprochen wird?
Wird man meinen, aber diese ganzen zwischenmenschlichen Dinge, diese ganzen kleinen Witze auf dem Weg, klar ist, die Arbeitssprache war Englisch, aber in Notsituationen, da haben die natürlich untereinander Französisch geredet.
Und zwar schnell,
geredet.
Schnell, zack, zack, gehen
genau.
musste.
Genau, also entweder das Schnelle und genau, wenn es brenzlig wurde oder aber auch diese ganzen kleinen Witze, die man sich über den Tag erzählt. Das heißt, ich war schon sehr isoliert auf diesem Boot, zudem, dass wir noch isoliert waren, zu viert.
Zur Welt.
Ja, genau. Das war witzigerweise die größte Challenge. Und natürlich das Seglerische ist eine Challenge, aber fand ich mega cool. Also dieses Boot, dieses mit 30 Knoten, also 60 km/h über den Ozean zu preschen, das war schon eine mega Erfahrung.
In Ihrem Buch schreiben Sie ja auch von einer Nacht, die ein Horror war, der zitierte 12-stundenlange Albtraum mit eben dieser Mannschaft auf diesem Boot. Was ist denn da passiert?
Also nachts, wir waren natürlich gerade in einer Gegend, die ein bisschen ungemütlich ist, und zwar unten im Südpolarmeer. Da ist die gesamte Elektronik ausgefallen auf dem Boot auf einmal und die Nacht war ziemlich stockdunkel und schwarz und das Boot dann auch auf einmal auch. Das heißt, wir fuhren wirklich in so eine schwarze, dunkle Nacht hinein und ich habe nur gemerkt, dass der Autopilot auf jeden Fall auch nicht mehr funktioniert.
Das heißt, ich habe die Autopilot, Navigation, da war alles weg.
Licht, alles. Och. Und aber noch der Alarm, der einem sagt, dass gerade ein Alarm besteht. Das heißt, es gab diese sehr monotone weibliche Alarmstimme im Hintergrund.
Was sagt die?
Alarm, 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 Alarm.
Immer wieder.
Immer so.
Oh Gott.
Die ganze Zeit. Und das heißt, zuerst haben wir natürlich, wussten wir nicht, was passiert ist, weil es war einfach nur alles stockdunkel und schwarz. Ich habe die Pinne gegriffen, habe dann zuerst gemerkt, wie viel Druck da wirklich auf diesem Ruder ist von diesem 60-Fuß-Boot. Und dann haben wir irgendwann verstanden, okay, das ist tatsächlich einfach nur die Batterie, wir haben einfach keinen Strom mehr, was unter uns gesagt auch ein totaler Laienfehler ist und ich da echt das sehr viel Vertrauen in das Team verloren habe in dem Moment. Und dann hat es 12 Stunden gedauert, bis wir einen Autopiloten wieder hatten. Und es war sehr viel Wind in dem Moment. Wir hatten nur so einen Übergangsautopiloten, der nicht so schön die Wellen aussteuern konnte. Das heißt, wir sind in jede Welle reingebraten. Und es war eine sehr ungemütliche Stunde. Aber vor allem dieser Faktor, dass ich ab dem Moment so ein bisschen das Vertrauen in das Team verloren hatte, weil wir es vorher nicht antizipiert haben. Weil das sind eigentlich so Sachen, die sollen einem bei einer Weltumsegelung nicht passieren. Es kann immer mal alles... Ich will gar nicht sagen, dass Fehler nicht passieren dürfen, aber es gab schon die Überlegung, ob wir mal die Aufgaben besser zuweisen, aber wir haben es halt nicht gemacht. Und mit der Paarung des Französischen an Bord habe ich mich dann wirklich unsicher gefühlt.
Und trotzdem machen Sie weiter?
Ja, natürlich.
Die neue Herausforderung, da sind Sie dann auf sich alleine gestellt. Da müssen Sie sich nicht ärgern über andere, die vielleicht nicht so zuverlässig sind. Diese Vendée Globe, ein Rennen um die Welt, Mutterseelen allein auf dem Boot. Jetzt gehe ich mal kurz in die Mutterrolle, ne? Also wenn meine Tochter mir das sagen würde, würde ich sagen, Kind, um die 80 Tage Mutterseelen allein, ohne irgendeine Hilfe. Hat Ihre Mutter da nicht auch irgendwann mal gesagt, mach's nicht?
Meine Mutter ist die Mutige bei uns in der Familie. Ah. Die findet es auch, ja, ich würde jetzt nicht sagen super toll, aber sie versteht es, weil sie weiß, wie sehr ich das Segeln liebe. Sie hat die meisten Gespräche mit mir geführt, wenn ich ihr erzählt habe, wie sehr ich in diesen Sport verliebt bin und weiß, dass es mein Herzenswunsch ist, das zu machen. Mein Vater ist tatsächlich eher der sagt, ach, warum denn? Warum muss das wieder sein? Ja, ich kann das total verstehen. Ich finde es persönlich gar nicht gefährlich. Oder ich finde Autofahren gefährlicher, als eine Vendée Globe zu machen, weil da kommt das Risiko von außen, von den anderen Autofahrern mit dazu. An Bord habe ich alles relativ unter Kontrolle. Also solange ich immer mit dem Boot verbunden bin und nicht über Bord gehen kann, weil das ist so das einzige Risiko, was es gibt, kann eigentlich nichts passieren. Es kommt immer irgendwann Hilfe. Man hat bei der Vendée Globe hat man schon Kontakt zu seinem Team, zu seinem medizinischen Team, zu seinem Shore-Team, was einem helfen kann, die Bootsreparaturen virtuell zu erledigen.
Da kriegt man schon Unterstützung.
Genau.
Ja. Okay.
Genau. Das heißt, man ist schon über Telefon mit denen verbunden. Genau, das heißt, ich finde, das Risiko ist sehr kalkulierbar bei der Vendée Globe.
Das wissen Sie natürlich viel besser. Für uns hört sich das natürlich horrormäßig an, ja, wenn man 80 Tage allein auf hoher See unterwegs ist. Aber natürlich, Sie kommen da aus einer ganz anderen Ecke. Körperliche Fitness ist sicherlich eine Voraussetzung, wenn man sowas macht, aber auch die mentale. Und die meisten Profisportler arbeiten ja mit Mentaltrainern. Machen Sie das auch?
Ja, ich habe seit 2017 eine Mentaltrainerin. An Annette Zighetti. Sie hat auch die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von Rio gecoacht. Und deswegen bin ich auf sie gekommen damals, weil ich dachte, ach Mensch, die beiden sind irgendwie genauso wie Tina und ich. Dann kann Annette auch uns helfen. Und die betreut mich immer noch. Und ja, sie ist einfach so herrlich rational und kann mir immer wieder helfen, gerade wenn es um Themen wie Angst geht.
Was ist denn das Wichtigste, was Sie von ihr gelernt haben?
Oh. So viel Self-Care, also wirklich sehr Regeneration, wie wichtig das ist, nicht erreichbar sein, wie wichtig das ist. Aber jetzt im Offshore-Segeln würde ich sagen, der Umgang mit Angst, also diese sehr, sehr, sehr rationale Herangehensweise an Angst und dass ich weiß, was passiert, wenn man eine Panikattacke hat und auch einfach nur zu wissen, das sind alles nur Gefühle und Emotionen und die gehen auch wieder weg und damit einhergehend, dass ich gelernt habe, mich nicht so sehr mit der Emotion, die ich habe, zu identifizieren.
Du bist nicht, was du fühlst.
Genau, ja. Ah, sehr schön.
Das ist ein schlauer Satz auf alle Fälle, habe ich auch schon mal irgendwo gehört. 2028 soll es losgehen,
ja.
Das große Abenteuer. Und dann wird auf Ihrem Boot der Satz "This race is female" stehen. Dieses Rennen ist weiblich. Wollen Sie denn eine Art Vorbild sein für Sportlerinnen? Dinge anzugehen, anzupacken, sich nicht bremsen zu lassen. Ist das so der Hintergrund auch?
Der Hintergrund von This Race is Female ist vielmehr, also Motivation für alle zu kreieren und sich mehr Abenteuer zuzutrauen. Aber natürlich ganz besonders bei Frauen, weil ich glaube, dass wir Frauen uns häufig zu wenig zutrauen und zu viel, also berechtigterweise Respekt haben vor Herausforderungen, aber schneller zurückschrecken als Männer. Und an meinem Leben, also an meiner eigenen Geschichte, sieht man ja, dass ich immer wieder Herausforderungen gesucht habe, immer wieder den Mut hatte, mich weiterzuentwickeln und auch richtig ja, viele Niederlagen eingesteckt habe, aber dass am Ende von jedem sehr langen Weg immer eine Belohnung lag. Und This Race is Female möchte sagen, genau, Frauen, ihr könnt auch Abenteuer, ihr könnt auch mutige und wilde Sachen machen. Das ist nicht nur für die Männer reserviert, diese Geschichten. Und vor allem das niemals aufgeben, wirklich an seinem Traum, erstmal einen Traum zu haben, an dem festzuhalten, langfristig zu denken und sich nicht unterkriegen zu lassen.
Haben Sie schon rausgefunden, woran das liegt oder woher das kommt, dass Sie immer diese neuen Herausforderungen suchen? Also jetzt habe ich eine Silbermedaille, jetzt kommt das nächste große Ding. Haben Sie das schon rausgefunden, warum Sie so ticken?
Also ich bin sehr neugierig in allem. Leider nicht. Das ist auch die einzige Frage, wo das Buch keine Antwort drauf hat. Mhm. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass es nicht daran liegt, dass ich mir selber nicht genüge. Oder dass mir Erfolg unheimlich wichtig wäre. Also ich weiß gerade nicht, wo die Silbermedaille liegt. Ich wäre auch mit Bronze oder einem vierten Platz zufrieden gewesen.
Da ging es ums Dabeisein.
Es geht um mich, für mich immer darum zu gucken, tatsächlich zu gucken, was das Leben für mich bereithält. Mhm. Aus der Komfortzone rauszugehen, das Leben halt intensiv zu leben. Und ich mache das wirklich für mich und nicht um höher, schneller, weiter oder nur Ergebnisse zu produzieren. Mhm. Also das ist es nicht, sondern wirklich so eine sehr, sehr große Neugier nach dem Leben.
Aber das sind doch so wunderbare Beweggründe, wirklich. Das klingt richtig schön. Die Widmung in Ihrem Buch lautet: Für Smilla, Mathilda, Carlotte und Juli, die Welt gehört euch, träumt groß und traut euch alles zu. Ihr könnt schaffen, was immer ihr euch wünscht. Das sind so schöne Worte. Sind das Neffen, Nichten oder
was? Ja, genau so. Ach, verstehe. Smilla, Mathilda und Charlotte sind meine Nichten. Mhm. Die sind gerade zwischen 12 und 14.
Toll.
Also wirklich genau das Alter, wo man denen, glaube ich, jeden Tag sagen muss, traut euch alles zu und erlaubt euch groß zu träumen, weil so oft wird man ja klein gehalten einfach von dem System, in dem man steckt. Ja. Und Juli, das ist die Tochter von Nele Justus, die das Buch geschrieben hat. Mhm. Die ist 10 und klettert ganz aktiv. Und ja, das sind so richtig tolle Mädels und ich hoffe einfach so, dass die ihren Weg gehen.
Und auch übrigens alle schon sehr erwachsenen Menschen können sich diese Worte zu Herzen nehmen, oder?
Ja, das stimmt.
Sani Beuge, ich wünsche Ihnen allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Das sagt man so unter Seglerinnen, habe ich gegoogelt, oder?
Genauso. Ja, oder so machst du einen Schotbruch, ja.
Danke für dieses schöne und abenteuerliche Gespräch.
Vielen Dank auch.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.